Wo ich schon mal da bin, der Podcast von und mit Udam and Friends. In unserer 10. Folge geht es um das Thema Social Media in der Dermatologie. Ich bin Christine von Udam, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die sozialen Medien gehören, ob freiwillig oder unfreiwillig, zu unser aller Alltag dazu. Facebook, Instagram, X, LinkedIn. Wer nicht dabei ist, empfindet unter Umständen schnell das, was Marketing-Experten FOMO nennen. Fear of missing out. Ganz vorne dabei sein, nichts verpassen, ein Stück vom Kuchen abhaben. Gerade die Dermatologie bietet hier aufgrund ihrer stark visuellen Ausrichtung natürlich beste Voraussetzungen, guten Content zu kreieren, Reichweite zu erzeugen, ja sogar eine Brand aufzubauen. Jetzt ist das für Mode-Influencer oder Pet-Fluencer, also Menschen, die ihre Haustiere zu Content verarbeiten, quasi Daily Business. Aber für Dermatologen? Brand-Building? Werbung? Reichweite? Hä? Worin genau der Trend besteht und was das Besondere und auch Komplizierte an Medfluencern ist, das besprechen wir heute mit unserem Gast. Sie ist Rechtsanwältin für Medizinrecht und hat unter anderem so Tätigkeitsschwerpunkte wie ärztliches Berufsrecht, Digital Health, E-Health, Telemedizin, Datenschutz im Gesundheitswesen oder Compliance im Gesundheitswesen. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Alexandra Jotzig.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Und ich gebe auch direkt mal kurz an den Benjamin ab, der heute mein Co-Moderator ist. Benjamin, schön, dass du da bist. Es war dein besonderer Wunsch, dass die Alexandra heute hier bei uns im Podcast ist. Wie kam das eigentlich?
Ganz genau. Ich war auf der AAD in Orlando und hatte einen Impulsvortrag zu einer Debatte über soziale Medien und Nutzung sozialer Medien von Ärztinnen und Ärzten, eine Pro- und Contra-Debate. Und das fand ich ganz spannend und habe es nicht nur mitgebracht nach Deutschland, sondern auch in unseren Fachverband und hier vors Mikrofon. Und ich wusste durch meine Startup-Erfahrung und von früher, da gibt es eine Expertin, die ich gerne einladen würde. Und deswegen freue ich mich umso mehr. Schön, dass du da bist, Alexandra.
Ja, gerne.
Ja, Alexandra, mit digitalen Themen, also das habe ich ja gerade so ein bisschen angerissen, kennst du dich richtig gut aus? Magst du noch mal kurz umreißen, was genau dazugehört für dich und vor allem aber auch, warum hast du dich genau in diese Themenrichtung vertieft?
Ja, weil ich bin seit vielen Jahren im Medizinrecht tätig und in den letzten Jahren hat sich ja so ein bisschen herauskristallisiert, dass viele nicht mehr nur klassisch Ärztinnen, Ärzte sein wollen, sondern auch darüber hinaus unternehmerisch tätig werden wollen. Was nach der ärztlichen Berufsordnung schon nicht geht. Aber ich bin jemand, der gerne in die Zukunft denkt oder auch einfach mal positiv nach vorn schaut. Und habe gesagt, die Digitalisierung ist ein Thema unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Und das macht natürlich weder vor der Medizin noch vor der Juristerei halt. Und deswegen kommen wir eigentlich nicht umhin, uns mit dieser Thematik zu befassen. Und ich finde ja auch, dass großartige Möglichkeiten damit eröffnet werden. Stichwort KI und so weiter. Also deswegen, ich finde es ein großartiges Thema, aber ich sehe es natürlich unter diesem Aspekt der Juristerei. Und deswegen glaube ich, ist es notwendig, dass wir uns auch unter juristischen Aspekten damit befassen.
Und ja auch offensichtlich immer mehr auch Thema, das wächst, diese Thematik Digitalisierung, soziale Medien, also durchaus eine Menge zu tun. An dieser Stelle würde eigentlich jetzt üblicherweise unser Wordrap folgen, bei dem wir unseren Gesprächspartnern noch das ein oder andere Persönliche aus der Nase ziehen. Aber für heute habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar möchte ich dich heute mal so ein bisschen in die Situation bringen, ganz spontan auf konkrete Fragen schon zu unserem heutigen Thema zu antworten. Und das aber in Wordrap-Manier, nämlich ganz einfach nur mit Ja oder Nein. Oder, wie wir das ja auch von euch Rechtsanwälten so kennen, gerne auch mal mit, das kommt darauf an. Bist du bereit?
Ja,
bin ich. Okay, wir legen mal los. Also es geht hier um die Gerüchteküche, um die Mythen rund um Ärzte in den sozialen Medien und die Frage, was dürfen die da eigentlich und was dürfen die nicht? Ich fange mal an. Vorher-Nachher-Bilder einer Behandlungsmethode zeigen.
Nein.
Über Krankheitsbilder aufklären, A, mit Bebilderung oder B, bitte?
Jein.
Oder B, ohne Bebilderung?
Deswegen ist meine Antwort jein.
Okay. Berufskleidung tragen in solchen Instagram-Reels zum Beispiel?
Ja, nein.
Gehen wir vielleicht später auch nochmal genauer drauf ein.
Genau.
Sich beziehungsweise das eigene Profil auch ohne Promotion Doc XYZ nennen. Also sich einen Doktortitel überhelfen sozusagen.
Ja, wird massenhaft so gemacht. Gibt es nicht unbedingt Rechtsprechung zu, könnte aber mal, ich soll dir eigentlich nur mit Ja oder Nein antworten, auch hier gilt dann eher Jein.
Im Chat oder in der Kommentarspalte auf konkrete Patientenanfragen Diagnosen stellen?
Nein.
Okay, ein guter Einstieg in das Thema, um mal zu sehen, hier gibt es eine Menge, was so durch den Raum flirrt. Wir bringen vielleicht heute ein bisschen Licht in das Dunkel. Und ich möchte gerne, liebe Alexandra, mit einer wichtigen Frage beginnen. Denn das ist eigentlich mit der Grund, warum wir uns überhaupt über dieses Thema unterhalten. Warum ist die Gesetzgebung rund um Social Media und auch Marketing für Ärzte so viel strenger als zum Beispiel für, was weiß ich, Anbieter von Abnehmprogrammen oder Sportkleidung? Warum ist das so?
Ja, das lässt sich sehr leicht erklären, denn die ärztliche Berufsgruppe hat nun mal ein Berufsrecht, also eine Musterberufsordnung für Ärzte. Das ist reglementiert, wie bei uns Anwälten auch. Wir haben auch eine Berufsordnung und innerhalb derer müssen wir uns bewegen. Das heißt also, wir können, oder besser gesagt, ich sage schon wir, weil ich damit schon auch uns Juristen mit meine oder uns Anwälte, also Ärzte, Ärztinnen können sich nicht frei bewegen, so wie das sonst die freie Wirtschaft kann. Das geht nicht. Das geht generell im Gesundheitssystem nicht, aber bei Ärzten ist es nochmal sehr streng reglementiert. Aber nicht nur durch die Berufsordnung, sondern auch durch das Heilmittelwerberecht und so weiter.
Die Gründe dafür, wo würdest du die suchen? Also klar, es gibt eine Berufsordnung, aber warum ist das gerade bei Ärzten so relevant?
Ja, weil es um das höchste Gut geht mit, was wir haben, nämlich die körperliche Unversehrtheit, das Leben, die Gesundheit von Menschen. Und es ist eben ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient und das soll gewahrt bleiben. So, und man soll nicht aus der Krankheit eines Patienten Kapital schlagen, Marketing damit betreiben, sondern das soll dieses geschützte Vertrauensverhältnis behalten. Und deswegen gibt es dieses Reglement.
Nun können ja aber Ärzte oder Ärztinnen auch theoretisch für das Patientenwohl das Wort ergreifen, auch auf Social Media. Wie würdest du das denn einschätzen? Sollten sich Ärzte da zu politischen oder gesellschaftlichen Themen äußern?
Also ich will da ein bisschen ausholen. Letztendlich ist Stichwort Patient Empowerment. Also ich glaube, wir könnten eine Menge dafür tun, wenn Patienten auch empowered wären. Das heißt also, dass sie in vielerlei Hinsicht auch vielleicht bessere Vorsorge für sich selber treffen können. Also das ist etwas, was sicherlich zu befürworten ist. Aber die Grenze ist ja manchmal fließend, wo man sagt, es geht darum, Patienten zu empowern, dass sie vielleicht auch wissen, wann können sie zum Arzt gehen oder sollten sie zum Arzt gehen? Oder vielleicht auch bei schambesetzten Themen zu sagen, ach, das so schlimm ist das gar nicht, ich lerne das. Deswegen ist es ja vielleicht auch gut, mit Themen in die Außenwelt zu gehen. Nehmen wir mal gerade in dem Bereich der Dermatologie vielleicht die Hautkrebsvorsorge. Das ist ja etwas, was man eigentlich möchte, dass die breite Masse das erfährt. Dafür ist es toll. Aber man kann halt nicht oder sollte nicht verlagern und sagen, wir machen jetzt die gesamte Behandlung auf Social Media. Das verbietet sich.
Das heißt, wenn Ärztinnen und Ärzte dann Patientinnen und Patienten direkt ansprechen, dann sind sie ja im Fokus des Gesprächs. Trotzdem weiß ich aus dem Behandlungszimmer, ist die Privatsphäre des Patienten das höchste Gut. Wie gehe ich denn damit auf Social Media um?
Also man kann nur sagen, es sollte sich keine Privatsphäre entwickeln. Also das geht nicht, das verträgt sich nicht auf Social Media. Man findet vielleicht Zugang zueinander, weil man vielleicht sagt, da präsentiert sich die Ärztin oder der Arzt und ich finde die oder den so unglaublich sympathisch. Das kann ja durchaus auch sein, aber man sollte, wenn überhaupt, wie ein Lehrbuch irgendwas ganz neutral berichten. Also nie in Detailfälle gehen, in Einzelfälle gehen, überhaupt nicht. Man kann dort nicht ein Behandlungsverhältnis begründen, denn Achtung, man könnte ein Behandlungsverhältnis begründen, aber dann mit allen Konsequenzen, Haftung, Behandlungsvertrag, mit allem drum und dran, Datenschutz, Schweigepflichtverletzung, da muss man wirklich extremst vorsichtig sein. Und deswegen kann man nur sagen, man kann das, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, als Imagewerbung, um sich zu präsentieren, aber mit ganz, ganz neutralen Botschaften, die man dort verbreitet, aber mehr auch eben nicht.
Das ist ja jetzt ein brandaktuelles Thema. Und ich würde da auch schon schwimmen. Ich wüsste da jetzt gar nicht genau, wo bewege ich mich. Wie würdest du denn den Trend einschätzen? Also ist dein Schreibtisch voll und sagst, ja, stimmt? Oder was kommt da noch auf uns zu?
Also das ist so meine Erfahrung, die meisten wissen da überhaupt nichts drüber. Also das ist eigentlich interessant, wenn man sich überlegt, man hat die Approbation als Ärztin oder als Arzt, aber es machen ja auch viele, die Approbation nicht haben. Also das, da kommen wir wahrscheinlich noch zu. Aber wenn man das macht, die meisten wissen nicht darüber Bescheid, wie gefährlich das eigentlich ist in juristischer Sicht. Und da ist, muss man auch immer sagen, das ist auch gefährlich, weil man ja selber nicht Jurist ist und nicht einschätzen kann, wo ist eigentlich die Grenze? Wann verlasse ich hier die Zone, in der ich mich bewegen kann? So, und das ist das Problem. Viele machen es einfach. Es gibt gar nicht so viele Fälle, die geahndet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das kommt, weil Juristerei hinkt ja immer hinterher. Denn wir haben ja Fälle zu bewerten, die liegen in der Vergangenheit. Und so lange gibt es jetzt Social Media auch noch nicht. Gibt es ja schon eine ganze Zeit, aber so dieser Trend, der nimmt ja immer mehr zu. Und deswegen kommt das raus.
Um das mal nochmal auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen klarer zu machen, kannst du vielleicht aus der jüngsten Vergangenheit so ein, zwei typische Fälle oder Themen mal umreißen für uns, damit man sich mal so ein Bild machen kann, was kann denn da auf einen zukommen, wenn man unvorsichtig in so eine Social-Media-Karriere reinschlittert?
Ja, zum Beispiel könnte man Fremdwerbung betreiben, dass man auftritt und sagt etwas zu einem Werbeprodukt. Nehmen wir mal an, wir bleiben jetzt bei der Dermatologie. Da gibt es einen Anbieter, der hat irgendwelche ganz tollen Hyaluroncremes oder was auch immer. Und man sagt, das ist super, diese Creme kann ich nur empfehlen. Und dann mit dem guten Namen der Ärztin oder des Arztes. Das wäre schon ein echter, massiver Verstoß. Das geht nicht.
Und das hatten wir ja, hattest du vorhin gerade schon kurz ein bisschen angesprochen, so dieser, allein der gute Wille, also dass man es ja wirklich gut meint. Man will ja den Patienten oder den, in Social Media sind es ja keine Patienten, sondern den Followern, gute Tipps geben, weil man es vielleicht ehrlich meint. Aber das schützt natürlich gar nicht davor, dass man es eben trotzdem dann in so einem Fall falsch angepackt hat, richtig?
Ja, definitiv. Oder ich meine, die Versuchung ist auch ganz schnell gegeben. Man wird angeschrieben und dann wird gefragt, ja Mensch, wie muss ich das verstehen? Oder gib mir doch mal einen Tipp, ich habe das und das Problem. Und dann antwortet man spontan darauf. Also das ist hochgefährlich, weil das wäre ja dann schon ein Behandlungsvertrag, der geschlossen würde. Durch konkludentes Verhalten, sagen wir Juristen dazu.
Mhm. Kurze Erklärung, konkludentes Verhalten würde bedeuten, jemand hat zwar nicht etwas vertraglich irgendwie festgehalten oder so, aber dadurch, dass er eine bestimmte Sache tut, wie er sie tut, ja, geht man davon aus, dass ein bestimmter Wille vorhanden war.
Genau.
Mhm. Ja, genau. Das heißt, das ist genau die Gefahr, die zum Beispiel besteht, dass ich als Medfluencer in meinen Kommentarspalten oder sogar über einen persönlichen Chat angeschrieben werde mit einer konkreten Frage und dann... Ja, was macht man dann? Abblocken, ignorieren? Hast du da einen Tipp, wie man da am besten damit umgeht? Denjenigen auf die Sprechstunde verweisen oder was wäre da so ein schlauer Move?
Absolut. Bitte sofort abbrechen an der Stelle und tatsächlich sagen, gerne in meiner Sprechstunde, finde dich dort ein nach dem Termin. Ganz normal, wie man sonst auch zum Arzt geht, ne?
Benjamin hat es vorhin angesprochen, ob es überhaupt schlau ist, sich auch zu politischen Themen oder zu Meinungsthemen zu äußern. Wenn man es dann aber tut, wo ist die Grenze vom Professionellen zum Unprofessionellen? Also Sprichwort Verwendung der Sprache etc. Hast du da auch so Tipps oder Erfahrungswerte?
Ja, man sollte neutral bleiben. Insbesondere, wo man dann nicht in die Grenze kommt, ist man überhaupt noch würdig, den Arztberuf auszuüben. Mhm. Also das ist eben auch etwas, das muss man ja wahren, ne? Und was darf man auch nicht vergessen, viele sagen, ach, ich mache das doch schon mal so als Studentin oder Student. Das kann ich doch alles machen. Da unterliege ich ja der ärztlichen Berufsordnung gar nicht. Super, mache ich. Man sollte nur darüber nachdenken, dass man später die Zulassung braucht, also die Approbation, da wird das Ganze einmal geprüft. Und wenn man sich da schon als Arzt unwürdig erwiesen hat, dann kann es sein, dass man die Approbation gar nicht erst bekommt.
Das finde ich jetzt einen total spannenden Punkt. Das heißt, wenn man sich schon als Student in sozialen Medien betätigt, und das haben wir schon gesehen, das gibt es tatsächlich gar nicht mal so selten, und dann eben da schon als Medfluencer sich betätigt, dann fließt das unter Umständen in eine Bewertung darüber ein, ob man als Arzt quasi zugelassen ist und als Arzt tätig sein darf, richtig?
Ja, man könnte, also es muss ja überprüft werden. Und das heißt ja nicht, dass das gleich die Arztunmüdigkeit dokumentiert, aber es könnte. Ich kann nur im Konjunktiv sprechen, weil ich natürlich den Fall nicht kenne oder was da möglich wäre. Aber es sind alles Möglichkeiten, wo man zumindest mal drüber nachdenken sollte.
Der schlaue Satz gilt, das Internet vergisst nichts. Ne? Ja, das ist in dem Fall tatsächlich härter als je zuvor.
Ja.
Benjamin hat so einen lauernden Blick gerade. Die nächste Frage steht ihm quasi schon auf die Stirn geschrieben.
Genau, denn ein Impuls aus der Session in Amerika war auch, dass nicht nur die Akteure schwimmen bzw. sich in ungewissem Gewässer begeben, sondern wir sind ja nicht alleine. Die Institutionen, denen sie angehören, auch. Und damit beziehe ich mich auf die Lehrkrankenhäuser, auf die Ausbildungspraxen, auf die Universitäten oder auch das Angestelltenverhältnis. Und da war auch die offene Frage gestellt, bedarf es nicht hier auch einer einheitlichen Richtlinie oder einer Vorgabe, dass man nicht nur vielleicht angelernt wird, sondern auch unisono spricht? Also ich sage jetzt mal, nicht eine Ausbildungsstätte sagt, wir fördern Social Media, toll, dass du bei uns mitmachst. Und die nächste sagt, nein, das wird nicht akzeptiert, wenn du daran teil bist. Und da war sich die amerikanische Fachgesellschaft auch nicht einig darüber, wie man mit so einem, ja, mit so einer institutionellen Anforderung umgehen kann.
Also es gibt ja zum Beispiel so ein Merkblatt der Bundesärztekammer zu Social Media Umgang damit, aber das gibt noch nicht so richtig viel her. Es liegt auch ein bisschen daran, dass man das natürlich noch nicht so lange macht. Viele auch nicht, überhaupt nicht mitmachen. Also viele Ärztinnen und Ärzte machen da ja nun gar nicht mit. Ja. So, deswegen ist das für viele ja auch, wird es von vielen ein bisschen belächelt. Aber wir sehen natürlich die Veränderung in unserer Gesellschaft. Und ich weiß nicht, in welche Richtung wir uns entwickeln. Also es kann sein, dass das insgesamt gelockert wird und sagt, ja, warum nicht? Wenn ich aber so ein bisschen das Berufsrecht mir anschaue, auch die Entwicklung der letzten Jahre, glaube ich das nicht, dass das gelockert wird. Und jetzt will ich auch meine persönliche Meinung dazu auch gerne sagen. Ich halte davon auch nichts, wenn das zu sehr gelockert wird, weil ich nach wie vor es sehe, es ist ein ganz hohes Gut, die Gesundheit. Und dieses Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient, das sollte man nicht unterschätzen. Wir alle sind ja selber auch Patientinnen. So, und wenn wir krank sind, da gelten für uns manchmal auch andere Maßstäbe. So, und deswegen glaube ich, das ist ein schützenswerter Raum. Und ich weiß nicht, ob man das alles so austragen muss. Gut, jetzt können wir darüber diskutieren. Wir können in eine Debatte eintreten, wo man sagt, naja, ist vielleicht eine antiquierte Meinung, die ich hier vertrete. Die modernere Meinung ist eher, das ist veraltet, das ist obsolet, wir machen es jetzt anders, wir wollen das gerade, dass das öffentlich diskutiert wird. Will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen, kann man anders sehen. Aber ich glaube, im Zentrum steht die Patientensicherheit und eben auch Schweigepflicht und Vertrauensverhältnis.
Es ist ja so, bevor es diese digitale Debatte gab, gab es ja schon immer das, ich nenne es immer Marketing für Ärzte im Überbereich, es gibt das Heilmittelwerbegesetz und weitere Gesetzgebungen dazu. Die sind tatsächlich gefühlt ja erstmal ein bisschen entschärft worden für Ärzte. Da sind durchaus einige harte Regelungen entweder ganz entfallen oder zumindest aber aufgeweicht worden. Ist es dann jetzt so, dass das, weil es eben im digitalen Bereich, also Social Media, aber auch Webseiten gehören ja dann auch mit dazu, wieder neue Anforderungen gibt, schon so, dass es sich auch wieder verschärfen sollte und auch wird? Wie schätzt du das? Also der Trend war ursprünglich mal, wir machen das alles ein bisschen easy. Das ist alles, wie du es gerade gesagt hast, ne? Das ist alles altbacken und das braucht ja auch keiner mehr. Und überhaupt andere dürfen ja auch Werbung machen. Aber es kommt jetzt schon wieder richtig aufs Tablett, ne?
Ja, also ich glaube auch, dass sich das nicht ganz auflösen wird, weil es eben um dieses besondere Verhältnis geht. Also sonst könnten wir irgendwann auch die Schweigepflicht abschaffen, sage ich jetzt ganz provokant, wollen wir auch nicht. Und ich glaube, dass das nicht wieder zurückfällt in alte Zeiten, dass es ganz streng wird. Das glaube ich nicht. Aber was ich halt immer wieder feststelle, ist, es ist eben auch für Ärztinnen und Ärzte nicht immer so leicht, die Grenzen zu erkennen, weil man hat keine juristische Ausbildung dazu. Aber ich kann jedem nur raten, sich so viel Wissen anzueignen, dass man sich auf diesem Parkett bewegen kann. Und da gehört es zu, dass man eben in einem Rahmen sich bewegt, wo man sagt, na klar, man kann das sicherlich ein bisschen mitmachen, aber auch nicht zu sehr. Man sollte es nicht komplett ins Social Media verlagern, weil sonst hüllt es auch das Recht aus, was wir haben, ne? Gerade diese schützenswerte Situation zwischen Arzt und Patient.
Jetzt hast du gerade vom Parkett gesprochen. Das ist ja quasi eine Steilvorlage. Wenn ich jetzt quasi einen Social Media Tanzkurs belegen möchte, wo lerne ich denn den Rechtstango? Wo kann ich denn das Beingefühl trainieren?
Ja, also entweder gibt es dazu irgendwann entsprechende Kurse oder wie auch immer. Vielleicht wird es auch nochmal viel mehr angeboten. Ich persönlich sage immer, eigentlich muss es schon im Studium gelehrt werden, dass man wirklich so Medizinrecht Basics lernt. Dazu gehören die klassischen Sachen, die ich glaube, die kriegt man mit Aufklärung, Dokumentation und solche Sachen. Aber ich finde, das gehört inzwischen auch dazu, weil wir bewegen uns im digitalen Raum und dann braucht man auch dort Digitalkompetenz.
Mhm. Also da kann ich mal einen kleinen Mini-Juderm-Werbeblock mit einfügen. Wir haben tatsächlich Webinare, in denen das Thema Marketing für Ärzte schon mit aufgegriffen wird und jetzt auch immer stärker mit in diesen Social-Media-Bereich geht. Aber tatsächlich sehe ich das genauso wie du. Da muss ein bisschen mehr passieren. Da muss definitiv mehr Bildung oder Fortbildung stattfinden. Und das geht ja in andere Themenbereiche auch. Wir wissen, dass jemand, der eine Praxis eröffnet, de facto ein Unternehmer ist, aber 0,0 betriebswirtschaftliche Vorbildung hat. Also man könnte auf der anderen Seite auch sagen, was sollen sie denn noch alles lernen? Es ist ja nun nicht gerade das leichteste Studium der Welt. Wie muss man sich das denn vorstellen? Also jetzt hatten wir das Thema angesprochen, wie kann man sich hier selber fortbilden? Also wo findet man denn auch Informationen, wenn man sich da aktiv für interessiert? Und wie muss man sich vorstellen, werden solche Regeln und Gesetze oder auch ethische Richtlinien weiterentwickelt? Gibt es dafür Gremien, Kommissionen? Wie passiert das?
Also man kann sich natürlich immer an die Berufsverbände wenden. Man kann sich aber auch an die Ärztekammern wenden, wenn man dort unsicher ist und kann Anfragen stellen. Dann bekommt man die auch beantwortet oder man lässt sich selber anwaltlich beraten. Das geht ja auch. Dafür ist dann meine Zunft zuständig. Und ansonsten, also da hat man schon mal gute Institutionen, um sich Rat zu holen. Und und ansonsten, jetzt war da ein zweiter Teil der Frage.
Wie überhaupt diese Thematik aufgebaut wird, also sowohl in der Gesetzgebung als auch in Richtlinien oder eben auch, das muss ja aufbereitet werden, diese
Themen. Also, wer macht das? Ja, wir entwickeln oder anders, ich will mal ein bisschen weiter ausholen. Also letztendlich ist ja Ethik etwas, was durch den Zeitgeist entwickelt wird. Das heißt also, wir haben vielleicht vor 30 Jahren eine ganz andere Ethik als heute. So, und Gesetze hängen ebenso davon ab, auch zeitgeistabhängig. So, das sehen wir dann immer, wie die Gesetzgebung ist. Ist immer ganz spannend, wenn man es plakativ darstellt. Wenn nimmt man sich zum Beispiel ein Gesetz, was in der Nazizeit entstanden ist, dann kann man das sehr gut plakativ darstellen, so, wo man den Zeitgeist ablesen kann. So, und so ist das insgesamt. Das ist alles immer im Flow. Also das heißt, Ethik ist etwas Dynamisches, das ist nichts Starres. So, und so entwickelt es sich fort. Und dann haben wir die Situation, dass wir Gesetze bekommen. Wenn wir mal an die Ära Spahn denken, der hat so viel Digitalgesetze auf den Markt gebracht wie kein anderer. So, und da konnte man dann auch gut ablesen, der wollte in dem Moment vorwärts kommen. So, und wenn man das dann dort hineinnimmt, hat man einmal die Gesetzgebung, die eine Menge verändern kann und da letztendlich auch Ethik einfließt, aber auch Rechtsprechung. Rechtsprechung hängt immer hinterher, weil wir als Sachverhalte bewertet werden aus der Vergangenheit. Und dann gibt es dadurch wieder eine Neuerung, wo man dann sein Verhalten auch ändert. Wir haben den Deutschen Ethikrat, die äußern sich ja auch zu einigen Themen, auch im medizinischen Bereich.
Wenn man sich da anguckt, wie Gesetzgebung funktioniert, das ist ja ein oft langwieriger Prozess, da müssen 10.000 Kommissionen und Gremien und so weiter zustimmen und das in den Vergleich bringt mit der Schnelligkeit und der Schnelllebigkeit unseres digitalen Lebens, kann man da überhaupt adäquat hinterherkommen?
Das ist ein Problem, was wir haben, definitiv. Also auch schon lange erkannt, dass wir damit wirklich ein Problem haben. Und da kommt dann noch die Mentalität der Deutschen hinzu. Die Deutschen neigen dazu, besonders sorgfältig dann zu sein und tausendmal abzuwägen, bevor sie etwas machen. Also sie möchten immer Fehler vermeiden. Das ist typisch deutsch. German Angst. Also ja, kein Fehler machen. Das ist zum Beispiel bei Amerikanern völlig anders. Die sprechen nach vorn, ja und, dann machen wir das Gesetz. Und wenn es dann fehlerhaft ist, ja, so what, wird es korrigiert. Kein Problem. So, und das trauen wir uns nicht so sehr. Aber gerade im digitalen Raum müssen wir Schnelligkeit an den Tag legen. Und da muss man dann auch sagen, ja, dann muss man vielleicht auch mal wirklich nachbessern. Das ist dann nichts Schlimmes, muss es dann tun, aber wir kommen sonst mit der Schnelligkeit nicht nach.
Sondern vor dem Hintergrund, wenn ich mir überlege, dass Followern, oder andersrum Instagrammern, den ich followe, vielleicht gar nicht aus dem deutschen Raum stammen, sondern von woanders aus der Welt, dann aber auf einmal quasi den deutschen Rechtsraum betreten, einfach durch ihren Beitrag und andersherum das Sprachrohr ja anders Anwendung findet. Also glaubst du, dass da vielleicht gar nicht der deutsche Gesetzgeber oder die Gesetzgeberin gefragt ist, sondern vielmehr das Ganze auf EU-Ebene kommuniziert werden muss?
Ja, und wir machen ja auch schon sehr viel auf EU-Ebene, aber es ist eben auch eigentlich auf der Weltbühne, muss man sagen, ne? Denn das ist zum Beispiel auch etwas, was viele sehen. Ja, die machen das, aber die sind gar nicht aus Deutschland und unterliegen auch nicht dem deutschen ärztlichen Berufsrecht. Deswegen gehen manche ganz bewusst woanders hin und machen das von da aus. Oder aber werden auch dann auf deutschem Boden irregeführt, weil die denken, ja, die machen das doch und die dürfen das doch. Ja, in dem Herkunftsland dürfen die das vielleicht, aber hier eben nicht. Und also ich glaube schon, wir Europäer versuchen das ja schon sehr zu harmonisieren. Wir haben ja zig Themenbereiche, wo wir auch harmonisieren. Wir sind jetzt mit dem Berufsrecht nicht harmonisiert, definitiv nicht. Also da sind wir ein Flickenteppich in Europa. Aber nichtsdestotrotz versuchen wir das in vielen Rechtsgebieten anzugleichen.
Jetzt mal abgesehen davon, dass es dein Brot- und Buttergeschäft ja auch ist, wie siehst du selber diese wachsende Präsenz von eben auch Ärzten, aber wir wissen das auch von anderen Berufsgruppen, die durchaus vergleichbar sind. Also ich habe Profile entdeckt mit Juristen, die sehr, sehr viele Sachen erzählen. Wie siehst du das generell, diese wachsende Präsenz auf sozialen Medien von solchen Berufsgruppen?
Ja, also kritisch, das will ich mal vorweg bringen, weil ich sehe es in der Hinsicht positiv, dass ich sage, das ist ja letztendlich super. Es wird niedrigschwelliger Zugang geschaffen. Man kann auch über Themen breit aufklären, die vielleicht auch notwendig sind. Bei Jus 3 kann man auch sagen, dass man vielleicht mal verliert, diese schwierige Sprache, die wir teilweise nutzen, mal wieder auf ein Normalniveau zu bringen, sodass man dann wirklich niedrigschwellig erreicht. Und bei Medizinern genauso, denn da wird ja auch manchmal sehr merkwürdige Sprache genutzt, die der Normalverbraucher nicht versteht. Also das ist sicherlich etwas Positives, aber negativ finde ich, dass Social Media ist ja schnelllebig. Da guckt ja schon jemand ein Reel nicht zu Ende, es dauert alles zu lange. Und ich finde, das wird so oberflächlich, man kann nicht in die Tiefe eintauchen. Gut, jetzt könnte man dagegen argumentieren und sagen, ja, will ja auch keinen. Man will das ja nur oberflächlich, das soll ja kurz nur angeteasert werden. Also das ist immer so eine Sache, wie in welche Richtung geht das? Aber das wisst ihr viel besser als ich. Wenn man als Mediziner tätig ist, muss man häufig sehr ins Detail gehen. Und das müssen wir Juristen auch. Deswegen ist das nur ja eine Plattform, die man vielleicht zum Teasern nutzen kann, aber mehr auch nicht, so sehe ich es.
Wir haben ja hier im Vorfeld zu unserem heutigen Gespräch schon so ein bisschen uns unterhalten. Und was ich da total spannend fand, war ein Vergleich, den wir entdeckt haben zwischen Juristen und Ärzten, nämlich das Thema Beratung. In deinem Fall wäre es eine juristische Beratung. Im Falle eines Arztes oder einer Ärztin wäre es eine medizinische Beratung. Und das ist tatsächlich eines der wirklich gefährlichen Minenfelder, auf das man sich begibt, wenn man sich in sozialen Medien präsentiert. Kannst du darüber mal kurz was sagen? Warum ist das überhaupt, also wie muss man sich das vorstellen? Was ist damit gemeint und warum ist das so ein Minenfeld?
Ja, weil wir eben diese Berufsordnung haben, ne, für Ärzte. Ärzte dürfen sich nur im Rahmen dieser Berufsordnung bewegen. Da geht eben vieles nicht. Das ist in der freien Wirtschaft anders. Da muss ich da nicht drauf achten. Da kann ich irgendwas erzählen und alles ist gut. So, und das geht eben nicht bei Ärzten. Da kann nicht einfach alles erzählt werden. Wir haben zum Beispiel auch Fremd- oder Fernbehandlungsverbot. Also das ist ja immer noch nicht für viele ganz klar. Denken ja, wieso, das ist doch gefallen. Wir können jetzt alles machen. Nee. Alles kann man nicht machen. Das ist streng reglementiert. Oder dass man nicht unternehmerisch tätig sein darf und dass man nicht anpreisende Werbung machen kann und so weiter und so fort. Deswegen ist ein Minenfeld, weil man ist ja selber nicht Jurist und kann das gleich werten. Ach, das darf ich und das darf ich nicht. Also deswegen ist es wahnsinnig schwierig und das wollen viele auch gar nicht verstehen, wenn sie sich beraten lassen, dass sie sagen, ja, aber der und der und der machen das doch. Ja, dann müssen dann sagen, ja, das mag sein, dass der und der und der das so macht. Glück gehabt bislang, aber es geht trotzdem juristisch nicht.
Und um das mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal aufzuzeigen. Auch du hast heute dieses Minenfeld so ein bisschen vor dir, ne? Jetzt bist du natürlich ein Vollprofi, aber auch für Anwälte und Anwältinnen gilt das genauso. Keine Rechtsberatung, zumindest nicht in diesem Rahmen hier zu machen, was eben auch nochmal klargestellt werden sollte heute. Du machst heute auch hier für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen definitiv keine juristische Beratung. Das wollte ich einfach nur nochmal klarstellen für alle, die uns heute zuhören. Und das erklärt vielleicht auch, warum du auf die ein oder andere Frage dann doch eher allgemein eingehst und nicht so ganz die Details rauskramst, ne?
Ja, wir haben ja auch eine Berufsordnung und Rechtsberatung macht man nur im Mandanten-Anwaltsverhältnis und nicht auf solch einer Plattform. Also das sind allgemeine Dinge, die darüber wird publiziert, das kann man nachlesen. Das sind Dinge, die aus Urteilen resultieren und so weiter.
Stichwort Nachlesen. Benjamin, ganz kurz, da würde ich kurz drauf eingehen wollen. Stichwort Nachlesen, da hatten wir vorhin auch schon im Vorgespräch kurz was angesprochen. Ich habe so locker fluffig gesagt, das kann man alles nachlesen, das ist überhaupt gar kein Thema. Und da hast du eine klare Warnung ausgesprochen. Nur weil es irgendwo geschrieben steht, ist es nicht gleich, ja, wie hast du das genau gemeint? Du warst da gleich sehr streng.
Wenn ich in ein Behandlungsverhältnis kommen, ne? Also es ist ja, also das kriege ich teilweise mit und muss dann immer schmunzeln, wenn ich das sehe. Da werden dann gefragt, ich habe jetzt das und das Problem, was kann das sein? Sagen wir doch mal gerade das Krankheitsbild oder so. Ja, dann ist das ein Behandlungsverhältnis, das kann man natürlich nicht machen. So, und deswegen allgemeine Dinge, wie, ich sag mal, sowas ähnliches wie Lehrbuchwissen. Darüber kann man schon mal erzählen, ne? Das ist ja, das kann man tatsächlich, das sind Allgemeinplätze, die sind auch nicht verbunden mit einer Behandlung.
Ich wollte darauf hinaus, du hast im Teaser oder am Anfang auch gesagt, dass sich durch die Nutzung von KI neue Möglichkeiten ergeben. Meinst du auch hier in der Nutzung von Social Media oder geht es dann eher bei, um die Haftung von KI-gestützter Diagnostik oder wo siehst du den Einfluss?
Ja, also KI gibt unglaubliche Möglichkeiten, also im positiven Sinne, ne? Dass man mit KI ja ganz andere Möglichkeiten hat, als die ein menschliches Hirn leisten kann. Und da die Vielfalt ist da ja ganz groß, was alles möglich wird. Und wenn ich anfange mit ChatGPT, das sind ja Arztbriefe nicht mehr individuell geschrieben werden, sondern die letztendlich geschrieben werden und ich muss dann hinterher das nur noch individuell einmal zum Schluss redigieren. Das ist ja schon eine riesen Arbeitserleichterung auch für Ärzte, ne? Wenn sie dann solche Dinge nicht mehr verfassen müssen wie früher. Also deswegen glaube ich, da sind ganz, ganz viele tolle Möglichkeiten eröffnet. Aber natürlich die Kehrseite ist immer, daraus kann auch Haftung resultieren, ja.
Mir fällt dazu noch was richtig Kompliziertes ein. Das hoffe ich jedenfalls. Oder du sagst gleich, vor langweilig, gibt es eine klare Antwort. Stichwort KI. Ja. Und wir sind wieder zurück bei Instagram und DocXYZ. Jetzt hatten wir ja schon herausgearbeitet, man darf vieles nicht sagen oder vieles nicht so auf bestimmte Art und Weise antworten. Was ist, wenn ich mir einen Avatar erschaffe, der im besten Fall noch nicht mal hundertprozentig wie ich aussieht, sondern vielleicht eine Comiczeichnung ist oder so und lasse den antworten, lasse denen bestimmte Dinge erzählen, bestimmte Empfehlungen abgeben. Also all die Dinge tun, die wir eben gerade umrissen haben, die der Arzt oder die Ärztin nicht darf.
Ja, gute Frage. Da ist die Haftung gegeben. Man kann nicht sagen, man ist aus der Haftung raus. Und deswegen jetzt komme ich wirklich mit einer typisch juristischen Antwort. Es kommt darauf an. Das heißt, sind ja ganz viele Dinge, müsste man sich angucken. Wer hat diesen Avatar erschaffen? Wer steckt dahinter und so weiter? Also ist das nur mein Gesicht, aber in Wirklichkeit ist es eine Firma, die es programmiert hat oder wie auch immer. Also da müsste man dann sich das im Detail angucken. Das kann ich so überhaupt nicht beantworten. Aber was ich beantworten kann, das ist tatsächlich komplex und da muss man aufpassen.
Und etwas, was sich gerade erst in den Anfängen befindet und noch deutlich komplexer und größer wird, ne? Ein großes
ganz
Thema.
Genau. Und wir haben jetzt zum Beispiel, das ist etwas, das ist ein schöner Bogenschlag, den wir hier ausholen können. Wir haben ja vorhin gesagt, europäisch, wir wollen das harmonisieren. Und das ist zum Beispiel etwas durch den AI Act, der ja in Kraft getreten ist, die KI-Verordnung. Da haben wir einheitliche europäische Normen. Und jeder, der jetzt mit KI arbeitet, muss sich auch an die KI-Verordnung halten, muss entsprechend schulen und so weiter. Das heißt, wir geben uns in Europa ein strenges Gerüst. Und der Hintergrund war zu denken, wenn wir uns dieses strenge Gerüst geben, was zum Beispiel China oder USA gar nicht hat, könnte das ein USP für Europa sein, nämlich vertrauensbildend, wenn man in solch einem engen Gerüst unterwegs ist.
Dieser AI-Act, der beinhaltet ja, das hast du gerade schon angerissen, auch so eine Art Schulungspflicht für Mitarbeiter oder auch für einen selbst. Gibt es dafür überhaupt schon, ich sag jetzt mal, zertifizierte und ja brauchbare Schulungsprogramme, Themen, die dann auch dafür schon offiziell genutzt werden können?
Ja, also es wird jetzt in einiges angeboten und ich glaube, die Zertifizierungen kommen jetzt so langsam. Ja. Aber ob sie jetzt ganz konkret und wie viel es davon schon gibt, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es kommt.
Jetzt haben wir vorhin über die ärztliche Seite gesprochen, also wenn Ärztinnen und Ärzte auf Social Media posten. Hast du auch die, kannst du die andere Seite der Medaille einschätzen, wenn Patientinnen und Patienten auf Social Media posten? So nach dem Motto, die dürfen dann alles, am besten auch noch Fake News? Oder gibt es da auch eine rechtliche Grauzone?
Naja, also Patienten können ja erstmal alles Mögliche posten, können ja alles Mögliche machen. Die Frage ist nur, was konkret machen sie? Also preisen sie jetzt plötzlich ein Medikament an oder was auch immer? Also das müsste man sich dann genau anschauen. Deswegen kann ich das so nicht sagen. Aber jeder kann ja, also das sehen wir ja auch tagtäglich. Aus Interesse, glaube ich, sind wir alle mal auf diesen Medien unterwegs. Und da sieht man ja alles Mögliche, wo ich manchmal dann sage innerlich, Herr des Himmels, aber gut, so ist es halt.
Ich konstruiere mal wieder was Kompliziertes dazu. Patient XY nimmt das Bild seines Lieblingshautarztes und überlegt sich noch das Bild seiner Erkrankung und zeigt in seinem eigenen Social-Media-Posting, diese Ärztin hat mir dieses Hautbild mit der und der Medikation total toll verbessert. Da hat der Arzt oder die Ärztin, die da drin vorkommt, da irgendeine, ja, A, Verantwortung oder B, auch im Gegenteil eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen?
Auch da komme ich wieder einer typischen Juristenantwort. Es kommt darauf an, so pauschal lässt sich das nicht beantworten. Aber erstmal sind ja Patienten frei mit dem, was sie tun. Man muss nur gucken, wer weiß, was dann geschrieben wird. Aber vieles davon bekommt man ja auch gar nicht mit.
Ja, auch hier trifft es wieder den Satz, das Internet vergisst nichts. Also ich glaube, das kann man in jeder zweiten Sache festmachen, gerade die wir heute hier besprochen haben. Das ist, glaube ich, eine der Gefährlichkeiten auch. Ne? Das, was einmal gesagt wurde, ist echt fast nicht mehr rauszukriegen, egal von welcher Seite es kam. Benjamin, sorry, falls ich dich gerade eben schon wieder abgeschnitten habe.
Nein, alles gut. Ich finde es halt nur spannend, dass wenn man sich überlegt, ja, ich möchte als Arzt oder Ärztin bei Social Media starten, das posten. Was muss ich wissen? Und wenn wir dann ChatGPT fragen, bekommen wir eine Liste mit 1, 2, 3, 4, 5. Du musst bedenken, das Berufsrecht. Du musst bedenken, ich schweige mich. Du musst bedenken, die Meinung von privatem Beruflichen. Du musst bedenken, die Haftung bei medizinischen Aussagen. Und das Urheberrecht und das Bildrecht. Das sind ja letztendlich aber alles auch nur Buzzwords, sodass ich eigentlich genauso schlau bin wie vorher und dann das Googlen anfangen würde.
Nee, und da käme ich jetzt und würde sagen, bitte nicht googeln, sondern bitte den Anwalt oder die Anwältin konsultieren.
Und damit, liebe Alexandra, würde ich tatsächlich jetzt auch gern unsere Runde so ein bisschen beschließen, nämlich genau mit dieser letzten Empfehlung. Wer also sich, so wie ich es am Anfang genannt habe, eine eigene Brand aufbauen möchte in sozialen Medien, in irgendeiner Form als Medfluencer tätig sein möchte, wie fängt der es am besten an? Und ich spiele darauf ab, dass man sich am besten natürlich eine professionelle Beratung erstmal holt, richtig?
Ja, kann ich nur raten, weil wenn das Kind dann erstmal in den Brunnen gefallen ist, dass man Verfahren hat, approbationsrechtliches Verfahren oder auch ein Verfahren wegen Verstoß gegen Heilmittelwerberecht oder unlauteren Wettbewerb, das ist nicht wirklich witzig und kann ja sogar bis hin in die strafrechtliche Ebene gehen.
Das heißt also für uns, wer jetzt zugehört hat und diesen Weg einschlagen möchte, der findet sehr, sehr schnell, in deinem Fall zum Beispiel über LinkedIn raus, wo man dich finden kann, aber eben auch, wo man Kollegen und Kolleginnen von dir findet, die man dann zu solchen Themen ganz professionell mit hinzuziehen kann, um da wirklich auf einem sicheren Weg unterwegs zu sein.
Ja, da sollte man sich dann an Fachanwälte für Medizinrecht wenden, tatsächlich, und nicht Werbung für meine Zunft machen möchte, sondern das ist sehr komplex und speziell, das Recht. Also von daher.
Ja. Und wie Benjamin gerade eben noch gesagt hat, auf gar keinen Fall googeln. Das kennen alle Mediziner und alle Ärzte sowieso, wenn Dr. Google befragt. Und das gilt natürlich auch für die juristischen Themen, weil das einfach missverständlich sein kann, wenn das die fachliche Ausbildung dazu nicht vorhanden ist und man eben sich doch lieber an einen Profi wendet. Ja, liebe Alexandra, kann ich heute nur noch mal sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast und dass das heute geklappt hat. Vielen, vielen Dank auch für deine tollen Einblicke in die Thematik. Wir haben verstanden, das ist ein heißes Eisen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Perspektiven. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch mal wieder ein Update fällig wird, wo wir vielleicht auch mal wieder auf dich zurückkommen würden. In jedem Fall aber, glaube ich, ist für alle heute deutlich herausgekommen, dass das etwas für Fachleute ist, an die man sich auch halten sollte und dass es nicht leichtfüßig zu betrachten ist, das Thema. In diesem Sinne würde ich sagen, Benjamin, falls du nicht noch irgendwas Wichtiges zum Nachsetzen hast, dann auch an dich. Ganz, ganz vielen Dank, denn du warst der Initiator des heutigen Themas.
Genau, und schließlich mit der Steilvorlage auch. Danke an dich, Alexandra. Ich glaube, wir haben ein gutes Gefühl bekommen, wo wir uns hier bewegen und wen wir vor allen Dingen fragen können.
Ja, vielen herzlichen Dank an dich, Christine, und an dich, Benjamin. Hat Spaß gemacht. Super.
In diesem Sinne, tschüss an alle auch da draußen. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V. Produktion. Redaktion: Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer: Christine Rosenow. Executive Producer: Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt: Christine Rosenow.